Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Guten Morgen zusammen. Ich begrüße euch natürlich auch ganz herzlich in diesem neuen Jahr. Und wie Wolfgang schon gesagt hat, möchte ich über die Jahreslosung heute predigen. Reini, magst du uns die erste? Ja, danke schön. Also eigentlich ist dieser Satz ja ganz einfach, habe ich mir am Anfang gesagt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Eigentlich könnte man damit aufhören und in die Woche und in den Monat und in das Jahr starten und es einfach umsetzen. Aber dann habe ich 2, 3 Gedanken mehr darüber nachgedacht und fand es dann nicht mehr ganz so einfach, wie es mir im ersten Moment so erschien. Ich möchte aber, bevor ich über diese Gedanken ja mit euch nachdenke, diesen Vers etwas in den Kontext setzen. Das heißt, wo steht der Vers? Ich habe schon auf der Folie so ein bisschen aufgezeichnet. In der Lutherbibel ist dieser Abschnitt überschrieben mit die Feldrede und geht von den Versen 20 bis 49 oder eigentlich schon ab Vers 17. Es gibt dort 6 Abschnitte. Die Seligpreisung, die Weherufe von der Feindesliebe, vom Umgang mit dem Nächsten. In diesem Abschnitt steht ganz am Anfang die Jahreslosung und vom Baum und seinen Früchten, wie auch vom Hausbau. Alle 6 Abschnitte werde ich heute Morgen nicht angucken, aber so die ersten 3 wollte ich mir zumindest kurz mit euch auch anschauen, weil die stecken auch in meinen Augen direkt im Kontext von der Jahreslosung. Die Feldrede, viele Anteile davon finden sich auch im Matthäusevangelium. Dort ist sie überschrieben mit die Bergpredigt. Keine Ahnung, wie es wirklich war. Der eine sagt halt, es war auf dem Berg, wo Jesus diese Inhalte den Menschen dort mitgegeben hat. Lukas sagt, auf dem Berg oben wurden die 12 Apostel berufen. Die sind dann alle zusammen runtergekommen vom Berg, stehen jetzt unten auf dem Feld. Ich glaube, es ist relativ egal, wo sie das gehört haben. Wichtig ist eher, was Jesus dort gesagt hat und dass man es versteht und dass man es im Herzen behält. Aber das, was ich interessant fand, das habe ich in dem Bild daneben aufgemalt. Lukas beschreibt hier die Zuhörerschaft so, dass Jesus in der Mitte steht. Drumherum erwähnt er die 12 Apostel, die gerade berufen wurden. Da drumherum die Jünger, die schon mit ihm unterwegs waren und dann noch eine große Menge von Volk. Eigentlich so das Bild von Gemeinde, unser Aufbau, unser Auftrag der Gemeinde. Also, dass wir dort mit Jesus in der Mitte unterwegs sind und so wie die Apostel und wie die Jünger Jesu Wort weitergeben zu denen, die Gottes Wort hören wollen, die aber sich vielleicht noch nicht entschieden haben, Jesus wirklich nachzufolgen. Ja, und dieser Aufbau, den können wir eigentlich dieses ganze Jahr auch so leben, dass wir Gottes Wort, jeder, wo er unterwegs ist, egal ob es auf einem Berg, auf einem Feld, ob es in der Schule, ob es irgendwo daheim ist, dass wir dort Jesu Wort weitergeben können. Wie gesagt, die Jahreslosung steht nach den ersten 3 Unterkapiteln, die ich dort aufgeführt habe. Darum möchte ich mir mit euch diese 3 kurz angucken. Die Seligpreisung, die Weherufe und von der Feindesliebe. Die Seligpreisung und die Weherufe stehen so gegenüber, so wie ich es dort in der Tabelle dargestellt habe. Ich lese sie euch kurz vor. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Das ist die eine Seite der Seligpreisung. Die andere Seite, die Weherufe, stehen eigentlich ziemlich genau dagegenüber. Aber dagegen, wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Wehe, wenn jedermann gut über euch redet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Und im Anschluss daran kommt dann der Abschnitt von der Feindesliebe. Aber ich sage euch, wie ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und danach steht unsere Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Gegenüberstellung von arm, reich, Hunger, satt und die anderen Gegenüberstellungen, ja, sie haben mich dazu animiert, irgendwie direkt oder dahingeleitet, kann ich fast schon sagen, auch auf dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir haben es ja schon im ersten Lied von Jörg Streng gehört. Da geht es nicht um Mitleid. Da geht es nicht darum, dass man nur so ein Gefühl hat, dass es dem irgendwie schlecht geht, der da von den Räubern niedergeschlagen ist, sondern es geht darum, dass wir wirklich tätige Nächstenliebe ausüben. Und mir ist es direkt so in den Sinn gekommen, dass wenn ich mir die Seligpreisung anschaue, na ja, dann ist dieser Mann, der da niedergeschlagen wurde, er ist jetzt arm, weil er hat nichts mehr. Es wurde ihm alles geraubt. Er wird auch Hunger leiden müssen, denn er hat auf seiner Reise kein Essen mehr, weil man hat es ihm weggenommen. Er wird weinen, weil man ihn niedergeschlagen hat. Und er ist gehasst, ausgestoßen. Naja, so jemand, der da auf der Straße liegt, wer weiß, was der vorher gemacht hat. Da gehe ich doch lieber vorbei. Und genauso diese Weherrufe, wenn ich mir den Leviten und den Prediger anschaue, der da vorbeigelaufen ist, naja, in meinen Augen sind die reich. Sie haben wahrscheinlich alles gehabt, was sie für ihre Reise brauchen, auf der sie dort unterwegs sind. Sie sind sicherlich auch satt gewesen und haben deutlich mehr zu lachen als derjenige, der da niedergeschlagen wurde. Ja, und über diese beiden Menschengruppen wurde sicherlich auch gut geredet. Das heißt, über ihn wurde gute Rede gehalten. Ja, und der dritte, der Samariter, eigentlich aus einer anderen Volksgruppe, ein Feind, einer, den man nicht mochte, ja, das passt wunderbar zu dieser Feindesliebe. Denn derjenige, der eigentlich gar nicht da reinpasst ins Bild, der liebt ihn, tut ihm wohl und hilft ihm, segnet ihn. Genau das tut der Samariter hier und hilft demjenigen, der niedergeschlagen wurde. Den Text, was er da alles genau tut, möchte ich euch auch noch vorlesen, was beim barmherzigen Samariter dort im Lukas 10 ab Vers 33 steht. Gibst du mir die nächste Folie? Danke. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn, also den Mann, der von den Räubern überfallen war, sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er sogar 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pfleg ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen. Ja, das ist diese Barmherzigkeit, die tätige Nächstenliebe, die wir dort sehen können. So viel mal erst, was mir spontan beim Lesen des Textes eingefallen ist und in welchem Kontext unsere Jahreslosung steht. Für mich hat diese Jahreslosung 2 Abschnitte. Den vorderen und den hinteren Teil, getrennt durch dieses Komma, was da so in der Mitte steht. Ich möchte zuerst den hinteren Teil, wie auch euer Vater barmherzig ist, mit euch anschauen. Letzte Woche in der Predigt vom Jürgen konnten wir hören, dass Mose unterwegs ist mit Gott und Gott ja gefragt wurde von Mose, ob er wirklich mit ihm und dem Volk unterwegs ist. Er hat sich abgesichert, dass Gott mit dabei ist. Und Gott sollte dann auch Moses Namen kennen und Gnade vor ihm haben. Und Mose wollte als drittes, dass Gott seine Herrlichkeit ihm offenbart, dass er zeigt, was er für ein Gott ist. Und Gott lässt das zu und er ruft sogar seinen Namen dann aus. Und dort steht, wenn wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So hat sich Gott dort vorgestellt. Und ein paar Kapitel weiter, als Mose auf den Berg Sinai geht, um sich das zweite Mal diese Steintafeln von Gott beschreiben zu lassen mit den Gesetzen, da sagt Gott nochmal über sich etwas aus. Er sagt aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und großer Gnade und Treue bin ich. Gott beschreibt da seinen Wesenszug, so wie er sich uns Menschen zeigt. Und das können wir auch schon lesen bei den 10 Geboten, denn da steht: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber barmherzig erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott ist barmherzig. Er zeigt Erbarmen und er nimmt sich seines Volkes an. Aber er nimmt sich nicht nur seines Volkes an, sondern er ist auch gnädig und barmherzig uns gegenüber. Er wendet sich seinem Volk zu und er wendet sich uns zu. Und die Barmherzigkeit Gottes kommt zum Ausdruck, indem er zwar die Sünde von seinem Volk und von uns sieht, aber er vergibt uns. Er hat mit seinem Volk Israel einen Bund geschlossen, dem er treu ist. Und er hat uns, mit uns auch, mit Jesus, einen Bund geschlossen, dem er auch treu ist. Im Alten Testament können wir an vielen Stellen noch lesen, wie barmherzig und gnädig Gott ist. In dem Psalm, wir haben schon am Anfang von Wolfgang, dem Psalm 103 gehört: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Aber auch in anderen Psalmen steht es noch. Im Psalm 116 zum Beispiel: Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Oder an anderer Stelle lesen wir noch: Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seine Werke. Gottes Eigenschaft ist Barmherzigkeit. Ich habe mit dieser Predigt etwas Neues angefangen in diesem neuen Jahr. Vielleicht hat es der eine oder andere mitverfolgt. Ich habe mir gedacht, ich möchte so einen Predigtdialog anfangen. Das heißt, ich werde vor meinen Predigten in diesem Jahr im Internet so ein paar Ideen, die ich schon habe, einfach ja, hinschreiben, sodass ihr sie lesen könnt. Dieses Mal war auch eine Frage mit dabei. Ich weiß nicht, ob immer eine mit dabei ist, aber so, dass man in den Dialog, ins Nachdenken kommen kann. Schon vor der Predigt, gerne auch danach noch. Der Hans, der hat es aufgegriffen und hat reingeschrieben, ja, er hat mal bei Wikipedia geschaut, was denn eigentlich Barmherzigkeit bedeutet. Und in Wikipedia habe ich auch dieses Zitat der tätigen Nächstenliebe zum Beispiel herausgenommen. Oder dort steht auch das, ja, Gleichnis vom verlorenen Sohn als Beispiel. Oder auch der Epheserbrief, darauf wird auch bei Wikipedia hingedeutet. Jesus beschreibt nämlich Gott dort im Gleichnis vom verlorenen Sohn, seinen Vater, als großzügig, als vergebungsbereiten Vater. Und wir sind, glaube ich, sehr abhängig von diesem Vater. Wir, die wir immer wieder in Fehler tappen, in Sünden reinfallen, ja, wir sind abhängig von dieser Vergebungsbereitschaft, von diesem gnädigen Gott. Und Paulus schreibt es im Epheserbrief auch sehr deutlich. Dort schreibt er: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus Jesus lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir gerettet. Ja, wir sind gerettet, weil wir Jesus Christus angenommen haben. Ja, wir haben in diesem Predigtdialog auch ja, fast schon diskutiert, würde ich sagen. Wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben, ob es eigentlich ist, dass das jeder Barmherzigkeit erlangt. Und ich habe so etwas Ähnliches in meinem Text, der jetzt demnächst im Hallo steht, auch hingeschrieben. Irgendwie so von der Formulierung, ja, jeder kriegt die Barmherzigkeit. Caroline hat gereviewt, glaube ich, weiß ich nicht, hat da noch so einen Text dran geschrieben. Ja, eigentlich ist es wichtig, nicht, dass jeder es bekommt, sondern der, der ehrlich wirklich zu Jesus geht und Gott annimmt und ihn um Vergebung bittet. Ja, es ist wichtig, dass wir um Vergebung bitten, dass wir an Gott glauben und dann bekommen wir auch diese Barmherzigkeit. Ich glaube, jeder hat jetzt für diesen zweiten Teil unserer Jahreslosung so ein gewisses Bild im Kopf. Wie barmherzig unser Vater ist, wie liebevoll. Ich habe so ein Bild im Kopf, was so durch den verlorenen Sohn entstanden ist, wo ich denke, da steht dieser Vater so am Weidezaun, eine Hand vielleicht irgendwie so auf den Weidezaun gelegt, andere Hand irgendwie so über die Augen, weil die Sonne blendet, schaut in die Ferne. Er muss weit in die Ferne schauen, weil der Stefan, der ziemlich viele Sünden auf sich geladen hat, ist noch ziemlich weit weg. Aber er wartet. Er wartet geduldig und ist barmherzig. Und ich darf zu ihm kommen, so wie ich bin. Aber dann kommt genau das, wo ich ähnlich dicke Backen gemacht habe wie der Mann hinter mir, der da so einen Stabhochsprung vor sich hat und irgendwie ziemlich angespannt ist. Weil für mich stand dieses Komma wie im Weg. Da steht ja, seid barmherzig, Komma wie euer Vater. Da habe ich mir gedacht, das wird nichts. Also diese Jahreslosung, da hat sich irgendjemand was ausgedacht, der will mir irgendwie ein Jahr voller Stress machen. Weil wenn man sich überlegt, dieser Stabhochspringer hat vielleicht so eine 10 oder 20 Meter hohe Latte vor sich, die er überspringen muss. Kleiner Tipp, aktueller Weltrekord, 6,15 Meter. Also nicht zu schaffen. Das war so der erste Gedanke, wo ich mir diese Jahreslosung durchgelesen habe. Hey, wie soll ich denn so barmherzig sein wie unser Vater im Himmel? Das kann ich ja nie schaffen. Also kann diese Jahreslosung entweder ein Jahr voller Frust werden oder ich lege sie beiseite. Das war so der Gedanke, der mir dabei gekommen ist. Aber ich glaube, das ist nicht das, was dieser Vers uns sagen möchte, sondern es ist was anderes, was da rauskommen soll mit diesem Komma wie. Schauen wir auf den ersten Teil, dieses Seid barmherzig. Die Frauke hat eine Karte zugeschickt bekommen von den Marburger Medien, genau dieses, was ihr da im Hintergrund seht, barmherzig. Auch so dieser Appell, dieses, ja, ich soll barmherzig sein. Ja, ich muss jetzt etwas tun. Wir sind jetzt dran, wir sind gefordert. Christina hat im Predigtdialog gefragt, was denn eigentlich unter Barmherzigkeit zu verstehen ist. Ja, was ist denn das für ein Wort? Benutzen wir ja heute kaum noch. Wir könnten jetzt eigentlich so ähnlich wie dieser Mann, der zu Jesus kommt, vor dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter und sagen, naja, wer ist denn mein Nächster? Oder was ist denn eigentlich Barmherzigkeit? Was versteht man denn darunter? Ich glaube, es ist wirklich zum einen diese tätige Nächstenliebe, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Darunter kann man sicherlich gut verstehen die 6 Taten der Barmherzigkeit. Können wir lesen in Matthäus. Er sagt, im Matthäus-Evangelium steht ab Vers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Da wird er dann der König sagen, zu denen zu seiner Rechten kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann einige Verse weiter, Vers 40. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist der eine Teil, der für mich Barmherzigkeit ist, das eine Synonym. Die tätige Nächstenliebe, die in diesen 6 Taten der Barmherzigkeit zum Ausdruck kommt. Wichtig für mich ist aber auch dieses Ende, sage ich mal, was in Vers 40 steht, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das heißt, wenn wir tätig werden, wenn wir in Aktion treten, in Form von Nächstenliebe, tun wir das unserem Nächsten, aber auch Jesus gegenüber. Das Zweite aber, was mir auch wichtig geworden ist bei der Barmherzigkeit, ist dieses echte Verzeihen. Ich habe am Anfang schon beim hinteren Teil des Satzes ja gesagt, dass Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat und die Sünde von seinem Volk zwar sieht, sie ihm aber verzeiht, vergibt. Und genauso ist es auch mit uns. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen unsere Sünden bekennen, sie benennen und er wird sie uns vergeben. Und dieses echte Verzeihen, was wir von Gott bekommen, das ist das Zweite, was mir wichtig geworden ist bei Barmherzigkeit, dass wir das auch gegenüber Mitmenschen tun. Dass wir Fehler, dass wir vergehen, wo jemand uns was angetan hat oder wo jemand etwas nicht getan hat, wo wir vielleicht gehofft haben, dass uns jemand hilft, dass wir es verzeihen können, dass wir es echt weggeben können, dass wir frei gegenüber dem anderen werden, dass wir das, was da im Weg steht, Jesus geben können, dass das Trennende nicht mehr zwischen uns und dem anderen steht. Die menschliche Barmherzigkeit ist nicht Voraussetzung für Gottes Barmherzigkeit. Und die menschliche Barmherzigkeit ist auch nicht irgendein Verhalten, was Gott vertraglich einfordert. Es ist nicht diese Kopplung mit diesem Komma wie. Ich glaube vielmehr, dass es so ein Kreislauf ist, wie den, den ich dort aufgemalt habe. Gottes Barmherzigkeit ist ein Faktum, eine Eigenschaft Gottes, die uns antreiben darf. Und Gottes Barmherzigkeit wird uns zuteil, weil Gott uns liebt, weil Gottes Liebe uns immer wieder zuteil wird. Und das ist für mich Motivation, weil Gott mir so viel vergeben hat, weil Gott mich immer wieder annimmt, ist es für mich Motivation, dass ich losgehe und auch anderen Menschen vergeben möchte, dass ich barmherzig zu ihnen sein möchte. Und dadurch, dass ich anderen Menschen meine Barmherzigkeit zuteil werden lasse, passiert das, was Jesus sagt in dem Vers, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das heißt, wir sind barmherzig gegenüber Jesus. Und das ist dann für mich dieser Kreislauf, der mich motiviert, der mich anschiebt, der dann nicht so ist wie diese Latte, die ich nicht überspringen kann, sondern das ist eher so ein Ansporn, ein Power, dass ich loslaufen kann. Und diesen Kreislauf der Barmherzigkeit, den möchte ich euch mitgeben, als Motivation, die Jahreslosung wirklich anzugehen und nicht zu denken, ui, das schaffe ich nie, sondern hey, ich habe so viel von Gott geschenkt bekommen. Ich kann einfach das, was ich dort alles bekommen habe, in Teilstücken, in Schritten weitergeben an meine Mitmenschen. Ich möchte am Ende noch zusammenfassen, was die Jahreslosung für mich heißt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott ist barmherzig, ein Faktum, eine Tatsache. Gott schenkt mir immer wieder seine Barmherzigkeit. Er sieht meine Sünden, er sieht meine Fehler, aber er vergibt sie mir. Und dieses Geschenk motiviert mich so sehr, dass ich loslaufen möchte und selber barmherzig sein möchte. Und Barmherzigkeit ist für mich die tätige Nächstenliebe und das echte Verzeihen von Fehlern, dass sie wirklich weg sind und mich nicht mehr hemmen, zwischen Menschen wirklich Kontakt aufzunehmen. Ich wünsche euch ein barmherziges Jahr 2021.
Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.